Ja, irgendwie, wenn man von dem Konzert gestern herkommt und ich habe immer noch mein grünes Band dran. Hat noch jemand sein grünes Band oder hat es schon alle schon? Ja, manche haben es nur dran. Sehr gut, ja. Alle anderen haben es schon weggemacht. Vorhin hat mir jemand gesagt, ja, wir haben uns halt heute schon gewaschen, Tom. Ja. Ihr könnt euch jetzt dreimal überlegen, ob ich mich heute schon gewaschen habe oder nicht. Jedenfalls war das Konzertereignis gestern wirklich eine tolle Sache, muss ich sagen. War auch mal froh, einfach nur dabei zu sein. Und ich kann nur noch mal einstimmen in den Lob, in das Lob und in den Dank von Matthias vorhin, dass wirklich das toll organisiert war und alles reibungslos gelaufen ist und echt ein schöner Abend war. Und ich sehr dankbar war, dass ich das miterleben durfte. Und diese Könige- und Priesterband ja auch wirklich uns richtig eingeheizt hat und einfach auch eine super Botschaft rübergebracht hat. Und nach so einem Höhenflug und nach so einem Höhenereignis, dann am Sonntag Gottesdienst zu feiern und zu sagen, Mensch, wie machen wir das jetzt? Und da stehen dann wieder Stühle und ist dann die Stimmung da vielleicht eher gedämpft oder gedrückt? Und dann auch noch dieser Predigtext, ja, den wir nachher hören werden, oh, wie wird das zusammengehen? Aber genau das ist der Punkt. Weil es in unserem Leben zusammengeht und weil unser Leben so ist, aus den Höhen und aus den Tiefen besteht und auch das Leben Jesu, und das werden wir jetzt gleich sehen, auch so war. Aber eins nach dem anderen. Es ist Passionszeit und auch wenn draußen jetzt die Sonne scheint und es Frühling wird und alles bunt wird und die Natur aufbricht und wir Lust haben, rauszugehen und draußen was zu unternehmen, ist es trotzdem die dunkelste Zeit im Kirchenjahr. Dunkel im Sinne von, wir gehen auf das Leiden und Sterben Jesu zu und wir befinden uns auch in unseren Predigtthemen mittendrin. Und das manchmal so zusammenzukriegen, ist eben, wie ich es vorhin auch geschildert habe, manchmal das Leben. Aber es ist auch eine Gelegenheit. Gelegenheit, vielleicht mal wieder auch neu über Dinge nachzudenken. Und auch über ganz profane Dinge nachzudenken oder über ganz einfache Dinge. Manchmal ist es zum Beispiel so bei mir, dass ich in der Passionszeit tatsächlich ganz bewusst versuche, auf manche Dinge in diesen 7 Wochen zu verzichten. Ich habe die erste Woche jetzt schon rum und bin stolz, ein bisschen stolz, dass es in dieser Woche jetzt schon so gut geklappt hat. Und ich hoffe, dass es in den nächsten 6 Wochen auch noch weiterhin so klappt. Und eines dieser Dinge, die ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, zum Beispiel, ist, dass ich meinen Kleiderschrank aussortiere. Es hat jetzt nichts mit 7 Wochen ohne zu tun, weil 7 Wochen ohne Klamotten wäre. Also so weit würde ich es dann auch nicht gehen lassen, ne? Aber zumindest mal so ein paar Dinge aussortieren und wieder wegwerfen oder vielleicht was weiß ich was zu gucken, was ziehe ich nicht mehr an oder was passt mir nicht mehr, was gefällt mir vielleicht auch nicht mehr und wo könnte ich das hintun und mein Gedanke ist so ein bisschen weg damit. Weg damit. Kleiderstube, Kleiderkreisel oder Altkleidercontainer, je nachdem, das Alte muss weg. Platz für Neues schaffen. Und dazu eignet sich diese Zeit vielleicht auch ganz gut. Und so machen wir das ja auch. Bewusst oder unbewusst, wenn uns was nicht mehr passt. Ne? Ich habe extra mein schwarzes Hemd angezogen. Hat vorhin jemand gefragt, Tom, was ist los? Trauerst du oder so? Und dann sage ich, nein, schwarz macht schlank. Ja. Muss man dann nachher ans Bistro gehen. Den Dieter sieht man kaum stehen hinter der Bistrotheke. Ja. So schlank macht ihn sein schwarzes Hemd. Ne? Jedenfalls, was machen wir damit, wenn was nicht passt? Weg damit. Und so ist es auch im Leben. Großbritannien passt die EU nicht mehr. Weg damit. Löw passen Müller, Hummels und Boateng nicht mehr. Weg damit. Und manchen passt die Merkel nicht mehr. Weg damit. Eigentlich sind wir so eine richtige Wegwerfgesellschaft geworden und ich bin froh, dass wir in einem Land leben, wo trotz Wohlstand sich ein Umdenken einstellt, zumindest bei manchen, vor allem auch bei Jüngeren, dass wir nicht mehr alles selber brauchen und neu brauchen, sondern vielleicht auch manches übernehmen und nicht mehr alles gleich wegschmeißen, aber das ist ein anderes Thema. Weg damit, das sind so die Parolen unserer Zeit. Das sind aber auch die Parolen zu allen Zeiten. Und sei es mit Gewalt, weg damit. So wie jetzt geschehen, schrecklich geschehen in Neuseeland. Wenn mir was nicht passt, notfalls mit Gewalt, weg damit. Und wenn das nicht geht, dann gehe halt ich. Ist ja auch eine Möglichkeit. Dann gehe ich halt. Tür zu, Rückzug, ich bin dann mal weg. Weg mit ihm. So hat man es auch mit Jesus getan. Weg. Er hat ihnen nicht mehr gepasst. Er ist ihnen zu groß geworden. Das, was da passiert, gefällt ihnen nicht. Also weg mit ihm, bevor er noch mehr Unruhe ins Land bringt und ins Leben kommt. Das können wir nicht gebrauchen. Er muss weg. Was sie aber nicht wissen und nicht ahnen, dass sie damit Platz schaffen. Platz schaffen für etwas Neues. Neues Leben entsteht. Ewiges Leben entsteht dadurch, dass sie ihn wegtun. Neuer Glaube, neue Hoffnung, neue Liebe. Platz für Neues. Hanno, helf mir mal. Es geht nicht, danke. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Die führenden Priester und die Pharisäer beriefen daraufhin eine Sitzung des Hohen Rates ein. Was sollen wir machen, sagten sie, dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn. Dann werden die Römer kommen und werden vor unserem Tempel noch vor unserer Nation etwas übrig lassen. Einer von ihnen, ein gewisser Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sagte, begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Kaiaphas sagte das nicht aus sich selbst heraus. Er redete aus prophetischer Eingebung, weil er in jenem Jahr hoher Priester war und sagte voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde. Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die über die ganze Welt verstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen und eins zu machen. An jenem Tag fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Was für eine Wahnsinnsgeschichte. Ich habe den Vers von der Lazarus-Geschichte noch mit dazugenommen. Letzte Woche habt ihr diese Predigt vielleicht noch im Ohr von Thomas Meister mit der Geschichte von Lazarus, der schon im Grab liegt, der schon stinkt, wo die Schwestern schon um ihn weinen, wo die Trauerfrauen schon mit da sind, um zu trösten. Und sie ihm sagen, Jesus, du bist zu spät. Wärst du nun mal früher gekommen, unser Bruder wäre noch am Leben, wir wissen es. Aber jetzt stinkt er schon. Und dann tut Jesus dieses Wunder und weckt diesen toten Lazarus, diesen Leichnam, der da liegt, auf von den Toten und haucht ihm neues Leben ein. Eine Wahnsinnsgeschichte. Ein Wahnsinnshöhenflug, das unglaubliche Wunder. Und Jesus ruft ihn zurück aus dem Tod ins Leben. Und jetzt, nach diesem Hype, nach diesem Wunder, kommt der Absturz. Jetzt geht es um das Leben von Jesus selber, jetzt geht es ihm an den Kragen. Oder besser gesagt, es geht um seinen Tod. Zwischen Leben und Tod ist diese Geschichte, versteht ihr? Zwischen dem lebendigen Lazarus und dem totgesagten Jesus. Viele Menschen haben damals dieses Wunder mitbekommen, so steht es auch hier. Ein göttliches Zeichen, das Jesus getan hat. Jetzt kommt niemand mehr an ihm vorbei. Bisher hat man noch gedacht, naja, das wird schon wieder und es beruhigt sich schon wieder alles. Aber nach dem, was da passiert ist, jetzt ist klar, wenn das so weitergeht, dann werden alle an ihn glauben. Ein göttliches Zeichen, das konnte nicht geheim bleiben. Das konnte man nicht hinterm Berg halten, das konnte man nicht irgendwie auslöschen oder die Leute bei Laune halten, sondern es hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Und die Follower, die Zahl der Follower bei Jesus sind gestiegen, täglich, sekündlich. Viele von ihnen glaubten an Jesus. Es gab aber auch die anderen. Diejenigen, die fanden das gar nicht lustig. Die fromme Oberschicht. Sie hatten Angst. Angst, dass ihnen die Leute davonlaufen. Angst, dass ihnen die Kontrolle aus den Händen gleitet. Angst, dass das ganze Volk dem Wanderprediger aus Nazareth hinterherlaufen und sie ihn zum König ausrufen würden. Denn dann nehmen die Römer am Ende wieder das Heft in die Hand und bringen wieder alles unter ihre Kontrolle. Die einen, die an ihn glauben, und die anderen, die ihn hassen, weg mit ihm. Aber es gibt noch eine Gruppe dazwischen. Diejenigen, die nicht so klar standen, die nicht entweder oder waren, diejenigen, die auf der einen Seite angezogen waren und total begeistert von dem, was Jesus getan hatte, und auf der anderen Seite aber auch die ganze Sache nicht so ganz für geheuer hielten. Und deshalb lieber mal die Obrigkeit informierten, ob da noch alles so in Ordnung ist. Und so kommt es, wie es kommen muss. Auf der einen Seite viele Menschen, die an Jesus glauben, und auf der anderen Seite viele, die ihn beseitigen wollen, und dazwischen viele unentschlossene Zögerer. Zwischen Leben und Tod. Ist übrigens heute noch so. Ist heute noch genauso. Jesus Christus steht für das Leben. Er ist der lebendige Gott und er macht lebendig und er wird lebendig und er ist auferstanden und er lebt. Und das feiern wir an Ostern. Und er tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und er tut Wunder an Menschen und manchmal entreißt er sie auch aus den Fängen des Todes. Manchmal, nicht immer. Und heute Morgen, wenn ich so in die Runde gucke, sitzen viele hier. Die würden das wahrscheinlich genauso, wie ich es gesagt habe, auch bestätigen. So wie diese Juden, die dabei waren und es miterlebt haben. Und sie haben selbst gesehen und miterlebt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und der die Macht hat über den Tod und über das Leben. Und viele von euch hier haben das auch erlebt. Vielleicht nicht, dass jemand von den Toten auferstanden ist, die wenigsten wahrscheinlich. Aber erlebt, dass die Kraft Gottes und die Liebe Gottes real ist. Und Jesus Christus ist Wirklichkeit geworden. Und das haben sie erlebt in ihrem Leben. Viele von euch. Und daran glauben sie fest. Und daran halten sie fest, auch in den schweren Zeiten. Die andere Gruppe, die sitzen wahrscheinlich heute Morgen gar nicht hier. Klar, die sitzen irgendwo anders oder schlafen nur aus. Diejenigen, die mit dem Glauben an Jesus nichts anfangen können, die sitzen wahrscheinlich heute nicht hier. Aber vielleicht sitzt ja manch einer von euch hier, der nicht da und nicht dort gehört, der so dazwischen ist, zwischen Leben und Tod. Und ich frage dich mal, wo stehst du eigentlich? Wo stehst du da? Auf der Seite des Lebens? Oder auf der anderen Seite? Oder dazwischen? Zwischen Leben und Tod. Jesus Christus ist gekommen, um uns Menschen vom Tod
ins Leben zu rufen. So wie er Lazarus herausgerufen hat aus dem Tod hinein ins Leben, so ist der Glaube an Jesus ein Ruf, eine Einladung zu einem Leben mit Gott. Und jeder kann sich frei entscheiden, auf welcher Seite er stehen will, keine Frage. Aber ich möchte sagen, wir hier, wir wollen uns auf die Seite Gottes stellen. Und ist es nicht genau das, was wir hier in unserer Gemeinde auch tun wollen? Die Einladung Jesu Christi zum Leben an möglichst viele Menschen weitergeben? Menschen, die bisher auf der anderen Seite standen, die nie etwas gehört haben, vielleicht bisher von Jesus, die der Kirche oder dem Glauben, warum auch immer, bisher skeptisch gegenüberstanden, für die Glaube etwas Fremdes ist, etwas total Abgefahrenes, Einengendes, vielleicht sogar Abstoßendes hat. Aber Kinder, Männern, Frauen, diese Botschaft zu sagen. Und Männer und Kinder und Frauen, die diese Botschaft vom Leben hören und sich angezogen fühlen, innerlich gedrängt, weil sie vorher noch nie etwas von der Liebe Gottes so gehört haben. Aber sie merken, hier herrscht ein anderer Geist. Der Geist Jesu. Der Geist der Liebe Gottes. Und weil sie Menschen begegnen, die diese Liebe Gottes in sich tragen und an sich tragen. In sich und an sich. Und ich wünsche mir, dass diese Menschen nicht länger zwischen Leben und Tod stehen müssen, sondern sich auf die Seite des Lebens stellen und an Jesus Christus glauben. Szenenwechsel. So wie in dieser Geschichte. Im Wohnzimmer von Maria, Martha und Lazarus, da wird vielleicht noch gefeiert, da knallen vielleicht noch die Sektkorken, weil der Lazarus wieder unter ihnen ist und sie sind glücklich und legen sich in den Armen und feiern das Leben. Aber gleichzeitig treffen die ranghohen religiösen Volksvertreter bereits ihre Vorkehrungen. Das Maß ist voll. Das Maß ist gestrichen voll. Jesus muss weg und deshalb berufen sie eine Sitzung ein. Diskutieren, aber nur kurz. Denn sie sind sich einig und fassen den Beschluss, Jesus muss sterben. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Hohepriester Kaiaphas oder Kaiphas, wie er in der Luther-Übersetzung genannt wird. Er ist der Vorsitzende des Hohen Rates, das höchste jüdische Gremium in der damaligen Zeit. Dieses Gremium hatte zwar keine oder an sich keine politische Entscheidungsgewalt, denn die hatte der römische Statthalter und den kennen wir auch. Pilatus hieß der, Pontius Pilatus. Aber dieser Hohe Rat, diese jüdischen Volksvertreter, sie hatten auf das Volk und auch auf die Römer großen Einfluss und damit auch Macht. Und aus der Geschichte wissen wir, dass Pilatus, der römische Statthalter, und Kaiaphas, der hohe Priester, ziemlich gut miteinander konnten. Beide waren auffällig lange im Amt, parallel. Einer hat die Hand über den anderen gehalten. 10 Jahre lang war es Pilatus als Statthalter und Kaiaphas fast 20 Jahre. Interessanterweise mussten beide fast zeitgleich, 36 nach Christus, ihr Amt abgeben. Also in etwa der Zeit, in der Jesus gekreuzigt wurde. Genau wissen wir das ja nicht, wann das war. Der hohe Priester war zwar an sich ein geistliches, also ein religiöses Amt, aber eben auch mit großem politischen Einfluss. Aber die jüdischen Volksvertreter, die waren in einem schwierigen Dilemma. Auf der einen Seite hassten sie die römische Besatzungsmacht und sie wollten frei sein und wieder unabhängig. Und gleichzeitig mussten sie aber mit den Römern kooperieren. Und sie mussten oftmals auch faule Kompromisse machen, damit die Römer sie nicht absetzen. Und das war auch der Grund, warum sie Angst hatten vor Jesus. Das war der Grund. Sie hatten Angst vor Jesus und vor denen, die schon vorher und auch denen, die wieder nachher, später noch, von anderen oder von sich selber überzeugt waren, Volksbefreier zu sein, Heilsbringer zu sein, Messias zu sein. Vor denen hatten sie Angst und deshalb auch vor Jesus. Denn das, was Jesus getan hat, hat vor den anderen noch nie jemand getan. Die haben alle das Schwert erhoben. Jesus hat andere Mittel. Aber Jesus wurde ihnen gefährlich und darum musste er weg. Das Maß ist voll. Was sollen wir machen? Sagten sie. Dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn. Nicht nur die Handvoll, die bei Lazarus dabei waren und gesehen haben, was er getan hat. Das ist ja vielleicht noch überschaubar, aber wenn es so weitergeht, dann glauben alle an ihn. Das darf nicht sein. Dann werden die Römer kommen und weder von unserem Tempel noch von unserer Nation irgendwas übrig lassen. Das war die große Angst. Dabei haben sie einfach nicht verstanden, dass Jesus etwas ganz anderes will. Jesus will was ganz anderes. Dass er für etwas ganz anderes gekommen ist. Dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Kein irdisches Reich will Jesus aufrichten. Keine stolze Nation, keinen starken Staat, auch keinen Gottesstaat. Sondern ein Königtum der Herzen und ein Königtum des Glaubens. Das Reich Gottes ist kein in Grenzen gefasstes oder auf der Landkarte eingezeichnetes Staatsgebiet. Nein, der Herrschaftsanspruch Jesu Christi, der zielt auf dein Herz, auf dein Innerstes, auf deine Gedanken, auf dein ganzes Leben. Und er zielt darauf, dass diese Welt erfüllt ist vom Evangelium und von der Liebe Gottes. Und das ist die Angst damals, dass das geschieht. Jesus rüttelt nicht mit dem Säbel an den bestehenden Verhältnissen, sondern mit der Macht seiner Liebe und des Lebens. Damit erschüttert er sie. Und das ist genau das, was auch heute noch von vielen Staatschefs und Nationen bekämpft wird, bis aufs Blut. In China zum Beispiel habe ich gelesen, da gibt es extra für Christen staatliche Umerziehungslager. Ihnen wird dann die Staatsideologie eingetrichtert, so lange bis sie es geschluckt haben und sie auf Linie sind. Warum hat so ein mächtiges Reich, so eine mächtige Nation wie China Angst vor einer christlichen Minderheit? Warum? Das Evangelium und das Reich Gottes erschüttert die bestehenden Verhältnisse, erschüttert die Machtverhältnisse von Staaten, aber auch von einzelnen Menschen. Und so rüttelt er auch an unseren Gewohnheiten und an unseren Verhältnissen und an unseren Einstellungen. Denn an Jesus zu glauben, das kann bedeuten, dass in deinem Leben sich gravierend was verändert. Vielleicht habt ihr schon mal etwas von diesem Mann hier gehört, von Yasir Erik. Dieser Mann war Islamist im Nordsudan, Afrika. Er hat Christen verfolgt. Und als sein Onkel Christ geworden ist und begonnen hat, an Jesus zu glauben und den muslimischen Glauben abgelegt hat, da ist dieser Yasir Erik zu seinem Onkel gereist, um ihn wieder zurückzubringen zum rechten Glauben des Islam. Aber als er dann bei dem dort war, kam es ganz anders und er ist selber zum Glauben an Jesus gekommen und hat seinem alten bisherigen Glauben abgeschworen und hat sich an Jesus Christus und sein Leben an Jesus gehängt. Und dann musste er fliehen. In seiner Heimat wurde er für tot erklärt. Existiert nicht mehr so jemand. Und in Deutschland beginnt er ein neues Leben und selbst da kommt er nicht ohne Polizeischutz manchmal aus. Er hat ein Buch geschrieben, Hass gelernt, Liebe erfahren. Darin schildert er seine Lebensgeschichte vom Islamisten zum Brückenbauer. Was passiert, wenn ein Mensch oder wenn Jesus Christus in das Leben eines Menschen kommt? Was passiert dann? Jesus krempelt es um. Jesus krempelt das Leben um. Gott will aus uns einen Menschen machen nach seinem Ebenbild. So wie er es sich eigentlich gedacht hat. Und dabei hält er uns auch manchmal den Spiegel vor und hilft uns, ein neues, ein anderes Leben zu führen, ein Leben nach den Maßstäben Gottes und seines Wortes. Und da kann es sein, dass er damit unser Leben hinterfragt, unsere Gewohnheiten, an unsere Einstellungen oder an unseren Meinungen rüttelt. Mein Umgang zum Beispiel mit anderen Menschen, mein Umgang mit dem Internet, meine Einstellung zur Arbeit oder zur Familie, zu Geld oder zur Sexualität, was auch immer. Und klar, das passt mir nicht immer. Und das finde ich auch nicht immer gut so oder nur gut. Manchmal ist an dieser Stelle auch Buße gefragt, Umkehr. Da war ich vielleicht auf dem Weg so, aber wenn dann Jesus mir etwas deutlich macht und zeigt, wird mir klar, so kann es nicht weitergehen. Und meine bisherige Meinung über das eine oder andere Thema, das hinterfragt er. Und vielleicht muss ich dann auch sagen, Herr, ich war total verkehrt. Vergib mir. Und dann merke ich, ich müsste etwas ändern. Oder mir wird klar, ich liege falsch. Wisst ihr, der Glaube an Jesus ist eben nicht immer nur das fromme Sonntagsaufstrich über unserem Leben. Und er ist mehr als der spirituelle Zuckerguss, der das Leben süßer macht. Der Glaube an Jesus ist eine Lebensentscheidung und eine Lebenshinwendung zu Gott und ein Leben mit ihm. Und manch einem wird es vielleicht zu konkret, zu eng, und wenn er es vielleicht auch nicht laut ausspricht, aber vielleicht wird er innerlich denken, weg mit ihm. Weg mit ihm, es kommt mir zu nah. Oder er wird vielleicht Zeit seines Lebens dazwischenstehen. Für den Hohenpriester Kaiaphas und die Mitglieder des Hohen Rates war am Ende klar, das Maß ist voll. Jetzt setzen wir dem ganzen Spuk ein Ende. Und wie ein göttliches Prophetenwort hat es Kaiaphas dann schließlich auch ausgesprochen. Begreift ihr denn nicht? Sagt er. Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist? In eurem Interesse. Wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt, einer für alle. Das war seine Devise. Stimmt eigentlich gar nicht. Stimmt so gar nicht. Das ist Gottes Devise, nicht seine. Das ist Gottes Devise. Einer stirbt für alle. Kaiaphas hat es sicher am Ende nicht so gemeint, wie es dann gekommen ist. Der Hinweis im Johannesevangelium führt uns auf diese Spur, dass es nicht so gemeint hat wahrscheinlich. Denn da heißt es, Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch um die über die ganze Welt verstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen und eins zu machen. Ist mir noch nie so aufgefallen, dass an dieser Stelle das so steht. Die verstreuten Kinder Gottes auf dieser ganzen Welt zusammenzuführen. Das ist der Plan Gottes. Das ist der Plan Gottes. Jesus gibt sein Leben für uns, einer für alle, um aus uns wieder Kinder Gottes zu machen. Menschen, die mit Gott in einer Verbindung stehen, mit ihm leben, an ihn glauben und ihn lieben. Und diese Lebensverbindung stellt er her, indem er sein Leben gibt für uns. Und es gibt keinen größeren Beweis der Liebe Gottes für uns als Menschen, als den, dass sein Sohn Jesus Christus für uns sein Leben gibt. Gott hat sich selbst ausgeliefert. Er hat sich selbst diesen Menschen ausgeliefert und er liefert sich heute aus, bis heute an uns, damit wir leben. Das ist der Lebensweg. Der Lebensweg Gottes für uns. Und es ist unsere Aufgabe und es ist unser Wunsch, dass Menschen genau das erfahren. Darum sind wir doch Gemeinde Jesu Christi, damit die verstreuten Kinder Gottes, vielleicht nicht aus aller Welt, aber wenigstens aus dem Umkreis von ein paar Kilometern, hierher zusammenkommen und Heimat finden bei Gott. Sie nicht länger verstreut sind, weder innerlich noch äußerlich, sondern einen Punkt haben, einen Mittelpunkt, zu dem sie gehen und zu dem sie immer kommen können. Heimat und Heil in Jesus Christus. Der heutige Predigttext ist nur eine Episode aus der Leidens- und Sterbensgeschichte Jesu. Nächstes Mal kommt wieder ein Hoch. Wisst ihr, Lazarus, diese Hochgeschichte und jetzt hier dieser Tiefpunkt. Nächstes Mal kommt die Geschichte, wo Jesus einzieht wie ein König auf dem Esel und sie jubeln ihm zu. Nee, das kommt übernächstes Mal. Nächstes Mal kommt es mit der Salbung in Bethanien. Das sind alles Episoden. Aber es ist alles nur ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg zum Kreuz. Aber es ist noch mehr. Er zeigt uns, warum Jesus gekommen ist und warum Jesus gestorben ist. Er ist für uns gekommen und er ist für uns gestorben und er nimmt den Tod auf sich, damit wir Leben haben. Jeder, der an ihn glaubt, hat das Leben in Ewigkeit. Und wo stehst du? Amen.